Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unseren Gästen. Das sind heute Rolf Seelmann-Eggebert, der sich selbst schon mal den Königsfritzen nennt. Und er besucht uns gemeinsam mit seiner Tochter Adele. Ganz herzlich willkommen an Sie beide.
Dankeschön.
Danke.
Herr Seelmann-Eggebert, keine königliche Hochzeit in den letzten Jahrzehnten ohne Sie am Mikrofon. Warum finden Sie das Wort vom Königsfritzen netter als den Adelsexperten?
Ich erhebe keinerlei Anspruch auf Urheberrecht. Ich finde, er hat so ein bisschen gesunde Distanz. Da sitzt also ein Republikaner und unterhält sich mit einer königlichen Hoheit. Das muss klar sein, dass der eine die eine Rolle hat und der andere die andere Rolle. Und so ist es zum Königsfritzen gekommen.
Auch ein bisschen schelmisch.
Vielleicht, aber muss ja kein Fehler sein.
Adele, haben Sie ihn mal so tituliert, vielleicht so in einer rebellischen Teenagerphase, du Königsfritze?
Nein, zu meinen Teenagerzeiten war er noch gar kein Königsfritze. Und selbst wenn, ich hätte es gar nicht mitgekriegt. Also Königsfritze ist komplett auf seinem Mist gewachsen.
Hätten Sie sich getraut?
Natürlich.
Vater und Tochter Seelmann-Eggebert haben gemeinsam ein Buch verfasst, die Lebenserinnerungen des Reportervaters nämlich. Und da ist alles Royale nur ein Teil, denn was viele nicht wissen, ich wusste es auch nicht, das zweite Lebensthema von Rolf Seelmann-Eggebert ist der afrikanische Kontinent. Auch hier hat er jahrelang gearbeitet, immer mit der ganzen Familie im Schlepptau. So vornehm, zurückhaltend und kenntnisreich wie Rolf Seelmann-Eggebert kann wohl kaum jemand über Royales sprechen. Jetzt hat er gemeinsam mit seiner Tochter an seinen Lebenserinnerungen geschrieben. Beide sind zu Gast, Adele und Rolf Seelmann-Eggebert. Und irgendwie bringen sie gerade mein Weltbild ein bisschen durcheinander, weil sie keinen Tee geordert haben. Das habe ich doch erwartet bei zwei Angulophilen.
Den Tee in Deutschland, den kann man eigentlich nicht trinken. Das wäre meine Antwort dazu. Wir haben alle zu Hause immer englische Teebeutel und die sind so richtig Tee. Alles, was hier in Kantinen oder sowas zu haben ist, kann man eigentlich nicht trinken.
Man muss allerdings einräumen, dass in England selbst heutzutage ungefähr genauso viel Kaffee wie Tee getrunken wird, sodass das eine Saga ist, dass England sozusagen verheiratet sei auf alle Ewigkeit mit dem Tee. Es gibt auch Kaffee und der ist ganz wohlschmeckend.
Und wir sind hier bei Wasser und ich bin die Einzige, die den Tee hat. In Hütten und Palästen, so heißt das Buch, die Paläste sind den meisten klar, aber mit Hütten, Herr Seelmann-Eggebert, bringt man sie nicht so unbedingt in Verbindung. Haben Sie je in einer Hütte übernachtet?
Na, ich habe vor allem ohne jedes Tuch über mir, von einem Dach gar nicht zu reden, übernachtet, einfach weil die Nacht sehr schön war und man also in einem Schlafsack sich kuscheln konnte und dann den Sternenhimmel betrachten konnte. Also so weit ist das gegangen. Das klingt ein bisschen nach Safari. Das war es wohl auch, denn Safari war was, was uns immer über die Wochenenden gebracht hat, als wir in Afrika lebten. Sonst steht Hütte natürlich für das, was ich in Afrika überwiegend erlebt habe. Ich bin nach Afrika gegangen, nachdem ich sozusagen auf einen Schlag von den Afrikanern eingeholt war bei einer Reise. Und mir sagte, das ist ein unglaublicher Kontinent, hatte sowas vorher nicht erlebt, war nicht in Lateinamerika oder sowas gewesen. Afrika hat mich erreicht, sozusagen wie mit einem Faustschlag.
Klingt, als seien die Hütten ab und zu auch romantisch gewesen, wenn sie so ohne Dach waren in der Wüste.
Also Sie können sich den Kilimanjaro so etwa von der Form her vorstellen. Da liegt dann nachts auch noch Schnee drauf, weil das leuchtet dann richtig. Also insofern stimmt es ja, das ist mit Romantik auch verbunden gewesen.
Sie hätten sich immer für geschlossene, verschlossene Gesellschaften interessiert, kann man in dem Buch nachlesen. Ist das die, ja, womöglich auch einzige Verbindung zwischen Afrika und Hochadel, die geschlossene Gesellschaft?
Geschlossene Gesellschaft ist vielleicht dann doch etwas eng gefasst. Ich glaube, ich habe mir Mühe gegeben, Türen zu öffnen, die normalerweise für Journalisten verschlossen sind. Und das galt für Afrika, wo ich selber die Limitierungen, die Grenzsetzungen erst später verstanden habe. Das galt natürlich für alles, was mit Königlichem zusammenhängt in Europa.
Sie, Adele, haben noch mal die Tür mitgeöffnet zum Vater. Sie haben bei dem Buch kräftig mitgetan. Sie haben es gemeinsam geschrieben. Haben Sie denn vom Vater irgendwas erfahren, was Sie tatsächlich noch nicht wussten?
Was mich wirklich beeindruckt hat, ist der rasante Karriereanfang, den er hingelegt hat, den ich ja damals nicht mitbekommen habe, weil ich noch nicht auf der Welt war. und wie er mit 16 quasi abging wie eine Rakete, als er den Journalismus für sich entdeckt hat. Und das ja wirklich dann auch, also mein ganzes Leben und bis er ja auch bis zum heutigen Tag wie so eine Art Droge für ihn war, dachte ich. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll.
Für 3 Zeitungen gleichzeitig gearbeitet als Teenager. Er brauchte sofort ein Pseudonym, damit
Absolut.
Man die Mehrfachverwertung nicht gleich merkt. Ich dachte, das ist ja auch die Gelegenheit für ein sehr ausführliches Vater-Tochter-Gespräch.
Ursprünglich hatten wir allerdings überlegt, auch mal so eine Art Parallelbiografie zu schreiben, so nach dem Motto, du warst die ganze Zeit immer weg und was hast du eigentlich die ganze Zeit in meinem Leben gemacht? Und ich erzähle dir dann mal, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Das Buch wäre vor allem gar nicht zustande gekommen, wenn es Adele nicht gegeben hätte. Wir haben miteinander gestritten, wir haben miteinander Themen erörtert, aber alles, was drin steht, ist sozusagen von uns beiden mitgetragen. Stimmt's?
Es war keine schwere Geburt, es war ein komplexer Prozess voller Überraschungen.
Was stände denn nicht drin, Herr Seemann-Eggebert, wenn Adele nicht gewesen wäre? Was hätten Sie vielleicht auch vornehm übergangen?
Ich glaube, ich hätte nichts rauslassen wollen. Das Problem ist eher umgekehrt gewesen. Ich habe so viel vor mir hergeschoben und dann auch dank Adeles Erinnerungsvermögen noch so viel obendrauf gepackt, dass eigentlich das Problem die ganze Zeit darin bestand, was kann ich weglassen, ohne dass das Buch sozusagen ein bisschen verliert an Spannung.
Also doch mehr ordnen. Ich hatte ja gehofft, dass die Tochter irgendwas gefunden hätte, wo der Papa gesagt hat, das kann man noch nicht schreiben.
Wir sind beide diszipliniert.
Ich merke, wir verlassen den diplomatischen Pfad nur ungern. Man erfährt unter anderem, dass die Familie sehr viel Preußisches hat in der Haltung wie in der Verwandtschaft. Ihr Vater, Geheimrat, hat Kaiser Wilhelm noch als Jurist zugearbeitet. Also kurz, die Verbindungen in allerhöchste Kreise sind von klein auf irgendwie gewährleistet gewesen. Haben Sie da was mitgekriegt, was Ihr Interesse an Königshäusern dann so beflügelt hat, so von klein auf an?
Also ich glaube, mit gutem Gewissen sagen zu können, bis ich tatsächlich das erste Mal mich mit einem Königshaus beruflich beschäftigt habe, habe ich mich für Könige nicht besonders interessiert. Ich erinnere mich, dass meine Mutter auf mich zutrat, als es die Krönung in London gab von der gegenwärtigen Königin. Und sie sagte, du, ich habe Lust, dahin zu gehen, kommst du mit? Da waren wir in Hannover. Und ich dachte, mein Gott, also was soll ich denn mit einer Krönung? Was ist das eigentlich überhaupt? Und dann hat sie mich mitgeschleppt. Und am Ende habe ich gewusst, was eine Krönung ist, das sicher. Und mich ein bisschen mehr schon dafür interessiert. Aber tatsächlich kam der Hauruck.
Na gut, aber das Preußengehen steckt doch irgendwie in ihm drin, oder?
Auf jeden Fall. Also Pünktlichkeit ist unsere erste Tugend und wir sind leider oft dann auch schon eine Viertelstunde vorher irgendwie vor Ort, wo man eigentlich sein müsste. Und auch man machte immer das, was man versprochen hat. Das ist auch sowas, ich glaube, das ist aber auch was Hanseatisches, würde ich jetzt mal, wenn man es irgendwo verorten müsste, auch würde ich jetzt auch mal sagen.
Sind wir schon in der ersten Runde einmal um die Welt gegangen. Rolf Seemann-Eggebert und seine Tochter Adele besuchen uns heute. Sie haben gemeinsam das Reporterleben des Vaters beschrieben. Bevor Sie als Mann für die Königshäuser berühmt wurden, Herr Seemann-Eggebert, hatten Sie vom afrikanischen Kontinent berichtet, in den späten 1960ern, in den 1970ern, erst von der Elfenbeinküste aus, dann von Nairobi. Wollten Sie da gerne hin?
Ja, ich wollte da gerne hin, angestoßen durch eine Initiative der Landeszentrale für politische Bildung in Hannover damals. Die sagte, also 1960, Unabhängigkeitsjahr, insbesondere für Afrika, die Kolonien gingen in irgendeine Art von Freiheit, wie die aussehen würde, wusste man noch nicht genau. Und es gab eine Reihe von Journalisten, die sich das an Ort und Stelle mit ansehen wollten. Und ich muss sagen, ich erinnere mich an die Ankunft in Lagos. Das war der erste afrikanische Platz, den ich betreten habe. Hauptstadt von Nigeria. Afrikanisch durch und durch im Hinblick auf die Musik, im Hinblick auf die Gerüche, im Hinblick auf das Essen, im Hinblick auf alles eigentlich. Und es hat mich wirklich erschlagen, der erste Eindruck, dass man also zum Beispiel natürlich da links fahren musste als ehemalige Kolonie, aber man alle offenbar trotzdem rechts fuhren und trotzdem passierte nichts. Also lauter Geschichten dieser Art. Es hat mich eben diese kurze Zeit, die ich in Nigeria damals zugebracht habe, so erreicht, dass ich gesagt habe, wenn du die Gelegenheit hast, noch mal längere Zeit nach Afrika zurückzukehren, dann nutze sie ja.
Sie waren 4 damals, als Sie in dieses Abenteuer hineingestürzt wurden. Welche Erinnerungen haben Sie denn mitgenommen?
Also Afrika geht tatsächlich in die Augen, Ohren und Nase, sodass ich, wenn ich heute, ich sag mal, nach Ostafrika zumindest komme, ist das bisschen wie nach Hause kommen. Also einfach, wenn man aus dem Flugzeug steigt und die Gerüche, die Sprache, Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Wir sind dann mit einem Schiff nach Abidjan gefahren, was man sich heute ja kaum noch vorstellen kann, aber so ein Schiff, wo es einen Kindergarten gab, und dann kamen wir da an und es war sehr heiß und überall waren schwarze Menschen und wir hatten irgendwie das, was uns aber als Kinder besonders beschwingte, war, dass dann ein großer Container kam und plötzlich ein roter Roller aus diesem Container kam, weil das waren unsere Weihnachtsgeschenke gewesen. Wir hatten Weihnachten irgendwie gar nicht mitgekriegt, weil die uns das verschwiegen hatten. Sowas hat uns dann interessiert, also in dem Alter 4.
Ganz kindliche Erinnerungen natürlich. Ja. Eigentlich, Herr Seemann-Eggebert, Entschuldigung, ist es doch vermessen. Man ist Korrespondent in Wien, man ist Korrespondent in London, man ist Korrespondent in Paris und dann ist man der Mann in Afrika. Das ist ein Riesenkontinent mit hunderten Sprachen. Zumindest von heute aus finde ich das eigentlich überdimensioniert und vermessen, sich vorzustellen, der Mann in Afrika.
Ja, der Mann in Afrika war auch insofern vermessen, als er für 21 Länder zunächst mal zuständig war als Radiomann und später für 50 Länder als Fernsehmann. Und trotzdem ist es dem vermessenen Mann auch nicht gelungen, sein Afrika-Bild, das er selber hatte, so weit zu verbreiten, dass das Interesse an Afrika etwa zu dieser Zeit aufgrund der Arbeit, journalistischen Arbeit von ein paar Journalisten, ich war ja nicht der Einzige in Afrika, dass sich das so absolut verändern würde. Ich war ein halbes Jahr in England und jeder Mann hielt mich sozusagen für den englischen Korrespondenten seit 10 Jahren. Ich war alles in allem 8 Jahre in Afrika und keiner hat es richtig mitbekommen. Das ist übertrieben natürlich. Viele haben es mitbekommen, Kollegen haben es mitbekommen, aber es war halt nicht das Thema Nummer 1 und auch nicht das Thema Nummer 2.
Das ist die Außenwirkung. Ich meinte aber für Sie selbst, es war eine Umbruchszeit, die Kolonien wurden unabhängig, viele Bürgerkriege. Von außen vielleicht manchmal das Gefühl, jeder gegen jeden. Hand aufs Herz, haben Sie eigentlich sich nicht selber erstmal ausführlichst erschließen müssen, wie dieser Kontinent, wie die einzelnen Länder ticken? Das kann man doch gar nicht alles gleich verstehen.
Das kann man sicher nicht gleich verstehen, obwohl man sagen muss, 1960 war eben ein Jahr, in dem die Weltöffentlichkeit mal Interesse für Afrika entwickelte. Und das wurde natürlich von mir fortgetragen für die nächsten 5, 6 Jahre unter zum Teil auch sehr schwierigen Reisebedingungen. Also dass meine Familie zum Beispiel über Wochen nicht wusste, wo ich eigentlich mit meinem Team abgeblieben war oder so, das war eigentlich die Regel. Ich habe selber viel gelernt von Afrika und bin auch an vielen Stellen enttäuscht worden von Afrika. Es ist nicht so, dass man sagen kann, man kehrt aus Afrika zurück und ist ein glühender Afrikaner-Freund hier, obwohl es so eine Perspektive gibt. Entweder man liebt Afrika oder man hat mit Afrika gar nichts am Hut. Ich gehöre sicher zu derjenigen Gruppe, die Afrika liebt und ein besonderes Verhältnis dahin entwickelt hat. Die Enttäuschung mit Afrika bestand sozusagen in der politischen Entwicklung. Die Länder waren in die Unabhängigkeit entlassen. 15, 16 oder so im Jahre 1960 alleine. Und man ahnte, dass man also eine Wahl machen würde und dass man dann hoffen könnte, dass sich das Land eben sozusagen im alter Weise weiterentwickeln würde. In vielen Fällen war es aber dann so, dass es eine Revolution gab. Die Revolution von Soldaten durchgeführt wurde. Die Soldaten sich weigerten, zurückzuziehen sich. Und es trat so ein Rhythmus ein, der fast für alle afrikanischen Staaten galt. Und das war wiederum die Enttäuschung, die ich mit Afrika erlebt habe.
Und die Menschen in den Hütten, die spielen in diesem Rhythmus eine untergeordnete Rolle.
Blieben in den Hütten vorher, blieben in den Hütten nachher, sind bis heute in den Hütten. Und wenn sie Glück haben, haben sie die Hütten noch, denn in vielen Fällen gibt es auch die Hütten nicht mehr, wenn ich an den Flüchtlingsandrang denke, der eben auch in Afrika stattfindet, dass viele sich in Afrika entwurzelt fühlen und den Weg nach Europa suchen.
Haben Sie da heute vielleicht auch jeder für sich einen eigenen Blick auf die Flüchtlingsbewegung, die uns ja gerade aus Afrika erreichen?
Ich denke schon, mich erreicht es auch sehr. Also alle Antennen sind offen dafür. Man hat natürlich auch, wenn man in Afrika groß oder ich habe in Afrika groß geworden, hat man auch einen Blick dafür oder kann sich vorstellen, warum die hierher kommen. Weil eben in Afrika ja sehr viel Armut und sehr viel Krieg herrscht.
Ja, es harren wahrscheinlich ungezählte Afrikaner darauf, auf irgendeine Art und Weise durch die Sahara durchzukommen, denn das ist ja die erste große Barriere, die sie nehmen müssen, und dann vom Strand des Mittelmeeres auf die andere Seite zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir die Dimensionen auch nur in etwa abschätzen können. Meine auch, wenn von einem Marshallplan für Afrika zum Beispiel die Rede ist, das wird nicht helfen. Wie aber christliche Parteien mit ansehen können, was sich da gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent und im Vorfeld sozusagen der Reise nach Europa abspielt, ich muss sagen, ich bin immer wieder erschüttert darüber, wenn ich die Bilder abends sehe, und ich sehe sie ja fast jeden Abend.
Wir beamen uns gedanklich nochmal zurück in diese Zeit. Für die ganze Familie ist das ja auch nicht einfach, wenn sie gerade nicht weiß, wo Papa gerade steckt. Sie müssen eine eigene Art von Nervenstärke entwickelt haben, sowohl die Ehefrau als auch die Kinder.
Ja, ich glaube, das ist dann vor allen Dingen meine Mutter, die Nervenstärke haben musste. Wir Kinder, wie gesagt, haben einfach unser Leben gelebt. Für uns war das völlig normal, dass mein Vater nicht da war und dass meine Mutter alles regelt. Und wenn der Nachtwächter sich im Suff irgendwie an den Baum gehangen hat und sich erhängen wollte, dann musste sie ihn abschneiden. Das war dann so, da war mein Vater dann nicht da.
Ist sowas passiert?
Sowas ist passiert, ja. Also eine Menge von gestikulierenden Afrikanern abends, das war ja immer schon so ein bisschen schwierig. Ich meine, wir saßen da ja in einem großen Haus, und das war uns auch als Kindern schon klar, dass wir da irgendwie privilegiert waren, und steht dann vor der Tür und wollten eigentlich meine Großmutter, die war die Älteste im Haus, dazu bringen, den Nachtwächter abzuschneiden. Meine Mutter hat es dann gemacht, der war Gott sei Dank nicht tot. Es ging alles gut aus. Aber
das vergisst man aber nicht.
Das vergisst man nicht.
Sie haben das Privilegierte angesprochen. Mhm. Sie haben da gelebt in einem wunderschönen Kolonialhaus mit großem Garten, mit Nanny, mit Köchin, mit Hausangestellten. Kam Ihnen das nicht seltsam vor?
Es war mir immer unangenehm, tatsächlich. Es ist mir auch bis zum heutigen Tag total unangenehm, wenn irgendeiner um mich rumwuselt. Klar, wir waren Weiße, ja, wenn man durch die Gegend fuhr. Wir fuhren ja auch mal ins Slum. Immer wenn wir ausstiegen, waren wir halt die Weißen, und um uns herum standen ganz viele afrikanische Kinder mit dicken Bäuchen und
mit Hungerbäuchen.
Mit Hungerbäuchen. Und das war mir schon als kleines Kind sehr unangenehm. Und daraus habe ich für mich gezogen, dass ich in allen anderen Ländern, wo ich danach gewesen bin, immer versucht habe, sozusagen chamäleonartig einzutauchen.
Wolf Seemann-Eggebert hat uns eben von seiner Zeit als Korrespondent auf dem afrikanischen Kontinent erzählt. Haben Sie eigentlich je eine für Sie selber wirklich brenzliche, gefährliche Situation erlebt?
Also ich bin, glaube ich, zweimal eingesperrt worden in ein afrikanisches Gefängnis, aber da ging es nur um Stunden. Da fotografierte man irgendetwas, was man nicht hätte fotografieren sollen. Das wäre einem hier vielleicht nicht anders gegangen in Deutschland, aber jedenfalls damit habe ich leben können. Es gab einmal eine Situation, wir sind auf einer verminten Straße gewesen, ohne es zu wissen. Und ein Fahrzeug ist bei der Gelegenheit auch beschädigt worden. Wir sind Gott sei Dank ohne Schrammen davongekommen.
Ich habe das gefragt, weil Sie ja persönlich als Kind Gefahr und Gewalt erlebt haben. Ein Kriegskind, Jahrgang 1937, in gehobene Kreise geboren, aber dem Bombenhagel ausgesetzt, wie alle anderen auch. Und immer der Erste im Luftschutzkeller, so heißt es in Ihrem Buch. Eine ängstliche Natur eigentlich?
Angsthase damals ganz sicher, aber die Situation war eben ganz eindeutig. Meine Mutter stand im Treppenhaus und sagte, alle in den Keller. Sie war als Frau des Hauses dafür zuständig, dass alle, die in dem Hause sich befanden, in den Luftschutzkeller kamen. Und die Herren ließen sich meistens etwas Zeit. Der Einzige, der sofort reagierte wie ein Blitz, war ich. Hatte einen kleinen Koffer, mit dem ich mich in meiner Ecke verkroch und mich da relativ heimisch und wohl fühlte, obwohl natürlich der Bombenlärm und so auch dahin drang.
Und ich schaue die ganze Zeit auf Tochter Adele, und die grinst von einem Ohr zum anderen. Die ängstliche, die vorsichtige Natur des Vaters, ist Ihnen die vertraut?
Eigentlich nicht. Ich grinse deshalb, weil ich mir überlege, ob das Pflichtbewusstsein war, warum er so schnell in Bomben, also war das sozusagen, ja, klar, ja. Weil die Mutter das befohlen hat, oder die Angst. Deshalb grinse ich gerade. Eine ängstliche Natur kann ich jetzt nicht behaupten. Wir haben diverse Zusammenstöße mit Einbrechern und so gehabt, wo mein Vater dann mit einem Tennisschläger versucht war, einen Einbrecher in London zu
Sie
erschlagen.
Gehen auf andere los? Das wäre eine News.
Eben nicht. Er hatte den Tennisschläger in der Hand. Es war ein Mensch in unser Haus in London eingedrungen, und er hätte auf ihn draufschlagen können, hat er aber nicht gemacht. Und dann hat sich der Mann leider losgerissen und ist dann von einem Auto abgeholt worden, einem Fluchtauto. Und dann hat er mein Vater lediglich noch die Heckscheibe zerschlagen können mit dem.
Das wäre eine News gewesen. Seemann Eggebert schlägt Einbrecher mit Tennisschläger in die Flucht. Sie haben eben das Pflichtbewusstsein ins Spiel gebracht. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, Vater Jurist, Geheimrat mit vielen Verbindungen zum Hochadel, und die preußische Pflichtauffassung und auch die Kontenance, die hat er Ihnen wohl mitgegeben. Also Ich las, irgendwann hatte der Bruder was nach Kriegsende was mitgehen lassen, Kohlen oder Fahrrad, habe ich vergessen. Aber jedenfalls, das musste zurückgebracht werden.
War absolut unsinnig, nicht wahr? Das war irgendein Militärlager, ein deutsches Militärlager, das aufgelöst wurde. Die Alliierten standen vor der Tür und die Menschen in Nordrhein-Westfalen, Bad Driburg, darum handelte es sich, eilten, um sich selber zu bedienen. Und ein eben älterer Bruder, Larante, losholte Stiefel, die ihm passten. Und der Vater saß und sagt, bring das zurück. Und mein Bruder sagte natürlich, was soll ich das denn zurückbringen? Das ist doch unsinnig. Wenn ich es hinstelle, ist es sofort weg. Du bringst es zurück. Das war ganz eisern. Es wurde zurückgebracht. Die Schuhe waren weg. Und der Bruder enttäuscht über die Entscheidung des Vaters.
Dass der Bruder das brauchte, keine Frage, in den Jahren. Aber was erzählt das über die Familie?
Klare Hierarchien. Man kann es auch noch ausfüllen und sagen, für die Kinder war die Mutter zuständig, ganz eindeutig. Der Vater hatte viel um die Ohren, das galt auch nachher später für mich selber. Also da setzte sich dann so eine Art von Tradition durch.
Hat er dieses vielleicht auch etwas übertriebene Pflichtbewusstsein weitergegeben an Sie?
Also ich glaube, das übertriebene Pflichtbewusstsein nicht. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Wenn man in Köln lebt, dann fühlt man sich tatsächlich übertrieben pünktlich und pflichtbewusst. Und in preußischen Gefilden lebt, ist es anders. Pflichtbewusst sind wir aber irgendwie alle. Und das ist ja auch eine Last manchmal.
Wann?
Wenn man dann immer sich an sein Wort gebunden fühlt, das ist schon auch lästig, wenn es andere manchmal gar nicht so gemeint haben. Das kreiert Stress.
Ich habe mit Staunen gelesen, dass Sie vor vielen Jahren, Herr Seemann-Eggebert, in die SPD eingetreten sind. Sie kommen aus einer Herkunftsfamilie, tendenziell wertkonservativ, zum Teil CDU. Sie dann SPD. War das eine kleine revolutionäre Aktion?
Was das eigentlich war, weiß ich nicht. Aber man darf nicht vergessen, es war im Jahre 68. Ich habe damals zeitweilig in der Universität gearbeitet und versucht, also den Dialog zwischen Pro und Contra 68, zwischen Studenten und Professoren in Gang zu setzen. Das ist mir auch nicht sehr gut gelungen, sodass ich dann ganz froh war, als sich im Jahre 68 eine Möglichkeit ergab, eben das zu tun, was ich journalistisch gerne tun wollte, nämlich dann nach Afrika zu gehen. Aber richtig ist, dass ich damals befürchtete, dass eine Parteimitgliedschaft einem ausgelegt werden würde als jemand, der sich anlehnt. Und derjenige, der dann sozusagen eingeschaltet wird, soll sich stark machen für den Kandidaten. Also normal im Deutsch ausgedrückt. Ich hatte Bammel davor, dass irgendjemand sagt, und du machst Karriere, weil du in die SPD eingetreten bist. Das wollte ich nicht. Und an dem Tage, an dem das sozusagen auszuschließen war, nämlich an dem Tage, an dem ich nach Afrika reiste mit der Familie, habe ich meine Beitragszettel eingeworfen in den Briefkasten, genau an dem Tage, und bin seitdem Mitglied in der SPD. Vertrete deren Gedankengut, aber eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Die Partei hat mir sozusagen dieses Nach-Außen-Wirken nie nahegelegt.
Aber Sie sind noch drin heute,
noch
halten
drin.
Wir fest, als Edelkarteileiche.
So ist es, mit 50-jähriger Mitgliedschaft.
Gibt es da irgendwie eine Nadel oder so?
Ja,
Orden haben Sie ja allerhand.
Ja, aber habe ich nie getragen.
Die Liebe zu England, zur Sprache, zu Land und Leuten, die ist ja sehr früh gekommen, noch als Schüler, Student dort eine Zeit lang gelebt. Was haben Sie gesucht dort? Oder war das Zufall, dass es England geworden ist? Hätte es genauso gut Frankreich werden können?
Also meine Eltern haben vor allem was gesucht, nämlich die Hilfe für die Schule. Ich ging in ein humanistisches Gymnasium und machte meine Sache so halbwegs gut. Aber die konnten beide sehr gut Englisch, meine Mutter und mein Vater auch. Und meinten, sag mal, das, was du da mitbringst, ist eigentlich nicht die wirkliche Sprache. Wir müssen da was tun. Und im Jahr vorm Abitur gab es dann einen Schreibfreund, der sich anbot. Und auf die Art und Weise entstand eine engere Beziehung zu Großbritannien, die sich dann vertieft hat, einfach weil ich Großbritannien sehr geschätzt habe in der Zeit, als ich es kennenlernte, und schätze bis auf den heutigen Tag, nicht verstehe, was sich im Augenblick da gerade tut.
An jedem Klischee ist ein bisschen was dran, zumindest ein Krümelchen. Welches Klischee über die Briten lieben Sie besonders und warum?
Ja, ich habe sie lange geliebt dafür, dass sie eben so ausgewogen und so ruhig sind.
Das kann man ihnen zurzeit nicht nachsagen.
Das kann man ihnen im Augenblick nicht nachsagen. Deswegen ist die Enttäuschung dieser besonderen Beziehung, die ich für mich in Anspruch nehme mit Großbritannien, die ist ein bisschen durcheinander geraten.
Ein Liebesverrat.
Ein bisschen so, aber ich liebe meine Frau und nicht unbedingt die Engländer, nicht? Also das wäre das
klar.
Das
haben wir Gustav Heinemann auch noch untergebracht.
Ja,
Frau Seemann-Eggebert, die Tochter, Sie wollten, als es nach England ging, nach Jahren in Afrika, nicht mit, bloß nicht mit. Warum nicht?
Ich wollte nicht mehr umziehen. Ich war 14 und mit 14 hat man eigentlich was anderes vor, als wieder mit der Familie irgendwo anders hinzugehen, in ein Land, was man nicht kennt und vor allen Dingen seine Freunde irgendwie wieder verliert. Und das war eine harte Nuss.
Rolf Seemann-Eggebert, der Adelsexperte, der sich selbst schon mal den Königsfritzen nennt, ist neben vielem anderen Commander of the British Empire. Herr Seemann-Eggebert, was macht ein Commander?
Ja, da es das British Empire nicht mehr gibt, dem er ja sozusagen als Ordensoffizier angehört, ist das ein bisschen schwierige Geschichte. Also er hat nicht eigentlich für Funktionen, abgesehen davon, dass es einmal im Jahr einen Gottesdienst gibt in der St. Paul's Cathedral, wo er und seine Ordensgefährten sich versammeln. Ich bin überzeugt von den Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien, irgendwann in den Vorstand der Deutsch-Britischen Gesellschaft eingetreten, um einfach das Verhältnis, das natürlich durch zwei Kriege sehr beschädigt war, zu verbessern. Schritt für Schritt für Schritt. Und wir waren auf einem guten Wege, das muss man sagen. Das ist das, was dann den Orden einem einbrachte. Man leistete Ehrenamtliches und wurde für das Ehrenamt belohnt. Dadurch kam das.
Adele, liegt der Orden schick zu Hause irgendwo verwahrt oder liegt er einfach irgendwo so rum?
Also ich weiß es nicht genau, wo dieser Orden liegt. Der liegt sicherlich irgendwo so rum in dem kleinen Kämmerchen, was mein Vater sein Büro nennt.
Aber eher Schuhschachtel als an der Wand und ausgestellt?
Das also wahrscheinlich irgendwo vielleicht ausgestellt, aber vielleicht auch nicht mehr sichtbar. Ich wüsste es jetzt tatsächlich nicht im Einzelnen.
Ich frage das natürlich auch, weil die Queen ja davon eigentlich wissen muss, denn sie unterzeichnet ja die Urkunde.
Sie muss nicht mehr wissen, was daraus geworden ist, wenn dann einmal die Überreichung passiert ist. Ich habe mich darüber gefreut. Es war eine Anerkennung meines Ehrenamtes über 10 Jahre. Und genauso habe ich mich darüber gefreut, dass aus ähnlichem Anlass ich ein Bundesverdienstkreuz bekommen habe. Also da ist der Unterschied dann nicht sehr groß gewesen.
Worauf ich hinaus wollte, man liest über sie manchmal in der Yellow Press so Überschriften wie auf du und du mit der Königin. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben, oder?
Ein bisschen ist gut gesagt. Also ich habe sie vielleicht alles in allem 20 Mal im Leben gesehen. Das heißt aber nicht, dass ich mit ihr gesprochen habe oder ähnliches. Das Einzige, was ich dabei zu berücksichtigen hatte, war, dass man ihre Hand eben sehr zart ergreift und nicht schüttelt, Deutsch, also solche Geschichten.
Apropos, aber wie begrüßt man als Herr eine Königin? Die Damen machen diesen tiefen Knicks, aus dem sie manchmal gar nicht wieder hochkommen. Was machen die Herren?
Die Herren sollten eigentlich eine Verbeugung andeuten. Sie müssen es übrigens alle beide nicht mehr. Der eine, die Frau muss es nicht, der Mann muss es nicht. Aber in der Regel ist es so, dass vom Mann erwartet wird, dass er eine leichte Verbeugung macht. Ich habe damit immer ein Problem gehabt, weil ich zu Hause gelernt habe, dass man die Verbeugung etwas tiefer macht. Aber es sieht etwas komisch aus, wenn ein Erwachsener eine tiefe Verbeugung macht, wo einfach so ein frisches Winken mit dem Kopf vielleicht das Angemessenere gewesen wäre. Also insofern bin ich da auch durchaus selbstkritisch in meiner Zusammenarbeit mit Ihrer Majestät.
Aber so ein freundliches die Hand geben, Good morning, Her Majesty, das geht gar nicht.
Wenn Sie vertraut genug sind, zur Familie gehören oder zur Quasi-Familie, nämlich dem großen Haushalt des Königshauses, dann geht das natürlich. Nur für die äußeren Auftritte gibt es natürlich ein gewisses Reglement.
Was hat Sie geritten, das zum Schwerpunkt Ihrer Arbeit zu machen? Sie sind mit 7 Königshäusern nicht per Du, aber sie haben 7 Königshäuser am Wickel, das britische vor allem.
Also ich habe mich da in einer eigenen Schlinge sozusagen gefangen, weil ich mir überlegt hatte, ich würde doch gerne das eine oder andere, was schwierig ist zu machen, als Journalist nochmal durchsetzen. Und auf die Art und Weise kam ich eben dazu zu sagen, es wäre schön, mal einen Vierteiler zu machen über das englische Königshaus. Ich saß zu der Zeit schon wieder in Hamburg und sah einfach, dass die Deutschen keinerlei Beziehung zu Königshäusern haben, jedenfalls nicht zu solchen, wie sie heute noch aktiv sind. Und dachte also, ehe du englisches Königshaus nur als Karikatur kennenlernst, versuch doch mal ein bisschen Informationen nachzugeben. Und auf die Art und Weise habe ich Kontakt mit dem Palast aufgenommen. Und dadurch ist es gelungen, die eine oder andere britische Persönlichkeit zu gewinnen für ein Interview. Es ist uns gelungen, auch Charles zum Beispiel mit ins Boot zu holen. Und auf die Art und Weise, wenn man eine Tür geöffnet hat, öffnen sich andere Türen von alleine.
Und Papa kommt nach Hause und seine damals Punk-Tochter sitzt am Abendbrotstisch und hört allerhand Blaublütiges. Wie kam Ihnen das vor?
Mir kam das nicht vor, weil das zeitversetzt war. Ich war schon aus dem Haus, als mein Vater überhaupt sich anfing, mit den königlichen Familien zu beschäftigen. Und ich habe es auch nicht mitgekriegt, da ich nicht im Sendegebiet gewohnt habe. Mich kam das erst, hat das erst viel, viel später ereilt.
Sie sind dem entgangen.
Ich bin geflohen, genau. Ich bin einfach nach Schottland gegangen und da hat kein Mensch irgendwas mitgekriegt und ich auch nicht.
Herr Seemann-Eggebert, wir ziehen ja auch alle irgendwie mit. Auch die, die sowas angeblich nie gucken. Ich erinnere noch die Hochzeit von Kate und William. Die habe ich hier im Newsroom verbracht und jeder, der ein Sekündchen Zeit erübrigen konnte, hat vorm Bildschirm gehangen, ob er es nun zugibt oder nicht. Warum reizt uns sowas wie eine Berichterstattung über Majestäten?
Ich glaube, weil es uns kaum gibt im Zusammenhang mit Militär und mit Uniform und mit Glanz und Glorie, wie es ein Königshaus halt entwickelt. Ich finde schon bezeichnend, dass wenn ein gekröntes Haupt Berlin besucht, die Menschen zu Hunderten und zum Teil zu Tausenden erscheinen, um dieses Wunder mitzubekommen. Das hängt damit zusammen, dass wir zu wenig Glanz entfalten in bestimmten Bereichen. Ich finde zum Beispiel, dass unsere Kapelle, die aufmarschiert, sobald ein Staatsgast hier ist von der Bundeswehr, wunderbare Musik macht. Aber zu der wunderbaren Musik, die die Briten machen, kommt dann in Großbritannien noch ein roter Rock dazu und eine Bärenfellmütze.
Und bei uns ist alles grau in grau.
Und bei uns ist alles grau in grau. Das heißt, man hat Teile der Tradition übernommen.
Wenn ich mal versuche, das ganz von außen zu betrachten. Die Königin, eine sympathische, sehr alte Dame, eine Millionärin in pastellfarbenen Kostümen mit merkwürdigem Hut, hält immer noch derzeit ein großes Königreich zusammen. Wie kann das sein? Wir sind im 21. Jahrhundert.
Das hat was mit der Machtlosigkeit wiederum zu tun. Also vom Rahmen her, der ihr vorgegeben ist, der Königin vorgegeben ist, ist sie ja eine unbedeutende Person. Sie hat keine politische Funktion. Sie hört sich ihren Premierminister an. Was ausgetauscht wird zwischen den beiden, bleibt unter den beiden. Es ist die Tradition, die fortgeschrieben worden ist. Und selbst wenn die Tradition immer weiter eingeengt worden ist, sie ist so gewollt und sie ist so begehrt. Und ich kenne kein Land in Europa, wo es eine antimonarchistische Bewegung gibt, die ernst zu nehmen wäre. Also sicher nicht mehr in Großbritannien, aber auch nirgendwo sonst in Europa. Und das ist also eine Geschichte, die uns schwerfällt zu begreifen, für die Engländer ganz selbstverständlich ist.
Sie haben auch immer wieder beschrieben, dass diese machtlose Frau subtil auch politischen Einfluss nimmt. Wie äußert sich das? Können wir uns vorstellen, dass die Queen dann noch ganz subtil den Brexit absägt?
Das würde ich ihr raten, wenn ich hier die Möglichkeit gehabt hätte, ihr zu raten. Dann hätte ich gesagt, es kann dir ja nichts passieren. Was passiert, wenn eine Queen abdankt, kommt der Nachfolger? Also theoretisch ist alles in Ordnung. Aber ja, wir haben mit dem Brexit jetzt eine Situation, die von der Politik nicht zu lösen ist. Ma'am, vielleicht wäre es eine Möglichkeit für sie, tatsächlich mal einzuspringen und ein politisches Wort zu sagen. Wobei nie ganz sicher ist, inwieweit sie das nicht auf eine subtile Art und Weise tatsächlich auch tut. Ich erinnere mich an ein offizielles Ereignis vor kurzem, wo sie in einem hellblauen Kostüm auftrat, am Hut kleine goldene Sternchen, die Europafahne. Sie war aber eigentlich angetreten, um eine offizielle Rede zu halten. Sie hätte ein schweres Brokatkleid tragen müssen und eine Krone auf dem Kopf. Hat sie nicht getan. Vielleicht ist das ihre Art und Weise, Stellung zu beziehen, gerade in der Europafrage.
Farben können versteckte Botschaften sein.
Und für mich ist noch wichtiger, dass natürlich nichts dem Zufall überlassen bleibt im Buckingham Palast. Wenn die Königin in einem blauen Kleid auftritt mit goldenen Sternen drauf, weiß sie, dass das etwas ist, was sie gewollt hat und was nicht die Hofdame ihr sozusagen unterschoben hat. Nein, nein, das ist ein Signal gewesen und viele haben das auch so genommen.
Ich merke, Sie hätten große Lust, ihr was ins Ohr zu flüstern, aber richtig, es klappt nicht. Rolf und Adele Seelmann-Eggebert, Vater und Tochter, haben gemeinsam die Lebenserinnerungen des Journalisten aufgeschrieben. Frau Seelmann-Eggebert, wenn Sie heute die Wahl hätten, 3 Monate Großbritannien oder 3 Monate Afrika?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde aber sagen, 3 Monate Afrika würde ich mir wünschen.
Warum?
Abenteuerlicher. Es gibt da noch Gegenden, die ich überhaupt noch gar nicht kenne, gar keine Idee habe, wie das da ist. Und da komme ich auch nicht so schnell nochmal hin.
Ich möchte Sie gedanklich auch mal in ein kleines Abenteuer stürzen zum Schluss, Herr Seelmann-Eggebert. Stellen wir uns mal vor, Sie sind eine Stunde lang alleine im Buckingham Palace, unbeaufsichtigt, ganz frei. Was würden Sie sich angucken? Welche Schubladen würden Sie gern mal öffnen? Welcher Versuchung könnten Sie nicht widerstehen?
Wenn es nach meinen Wünschen ginge, würde ich wahrscheinlich so verfahren, wie das bei Staatsbesuchen oft passiert. Ein Staatsgast kommt. Es hat unendlich viele Beziehungen zwischen England und diesem Staatsgast bzw. seinem Land gegeben. Und es wird eine Ausstellung aufgebaut, speziell für diesen Staatsgast im Buckingham Palast. So etwas würde ich mir wünschen, zum Beispiel auch im deutsch-britischen Verhältnis. Ein deutscher Staatsgast ist da und sieht sich an, wie die britische Krone sozusagen Deutschland sieht.
Ich dachte eher an einen heimlichen Besuch im Buckingham, von dem die Queen nichts weiß. Sie stehen da so nachts um drei und niemand stört sie.
Wissen Sie,
Was machen Sie dann?
Die Zeit ist vorbei, wo man so eine Situation ins Auge fassen konnte, seitdem die arme Queen aufgewacht ist am Morgen und ihr ein Einbrecher gegenüber saß mit einer Zigarette in der Hand. Seitdem sind die Sicherheitsvorkehrungen im Buckingham Palast so, dass meine Fantasie nicht ausreicht, sie mir vorzustellen.
Das wusste ich, dass Sie die Kontenance waren, aber Lust hätten Sie vielleicht doch, oder?
Lust, mit ihr zu reden, hätte ich mal. Und vertraulich zu reden.
Und einen Zettel zu hinterlassen, wie sie das mit dem Brexit vielleicht noch hinkriegt.
Vielleicht.
Rolf Seelmann-Eggebert und seine Tochter Adele waren in dieser Stunde zu Gast. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke.
Wir danken.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.